Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Ulrike Dresner. Ich lese ein kleines Stück aus meinem Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt, der im März 2014 im Luchterhand Verlag erschienen ist. Es spricht Simone. Die rundum verglasten Autogebäude auf der linken Straßenseite erinnerten mich an die Matchbox-Vitrine in meinem einzigen Lieblingsspielzeugladen. Puppen und Plüschtiere dämmerten in gnädigem Halbschlummer vor sich hin, während die Vitrine voller bunt lackierter, glänzender Automodelle neben der Kasse so sehr strahlte, dass sie nachts sogar den Gehweg erleuchtete. Stop and go, Berufsverkehr, der Ring fast dicht. Meine Hände und Füße fuhren automatisch. In den Laden war immer nur Ines mit mir gegangen, Eustachius fuhr forschen oder Affen versorgen. Das vor ein paar Wochen gelesene Buch einer israelischen Autorin fiel mir ein, in dem ich statt der angekündigten Sexgeschichte eine Tochter gefunden hatte, die ebenfalls ihren Vater suchte, obwohl er neben ihr lebte. Er schien nicht anwesend. Nur um eine tote Katze weinte er wie um einen Sohn. Und als ich jetzt auf dem Ring vor den Matchbox-Gebäuden daran dachte, tauchte er wieder auf, jener Tag inmitten meiner Kindheit, an dem Vater das silberne Kaninchen erschlug. Es war das längste und schmalste des kleinen Wurfs, den unsere beiden Hauskaninchen produziert hatten, obwohl wir sie in getrennten Stellen hielten. Das eine Junge, hellbraun, entwickelte sich, wie es sollte, während das zweite, aus dessen zarter Haut ein graues, von Tag zu Tag stärker silbern schimmerndes Fell wuchs, sich nicht aufrichten wollte. Seine Kniegelenke schienen steif oder gar nicht vorhanden. Es saß mit seitlich abgelegten Beinen und vermochte nicht zu hoppeln. Wollte es trinken, nahm es all seine Kraft und zog sich mit den Vorderbeinen, die Hinterbeine nachschleifend, voran. Lag es schlafend auf der Seite, war nichts von seiner Behinderung zu bemerken. Und die Schönheit seines silbernen Fells, das sich in ruhigen Atemzügen senkte und hob, erstaunte mich immer wieder. Der Glanz und die Reinheit des Tieres bezauberten uns. Wir sahen es wachsen, niemand sagte etwas. Erst als das Häschen 4 Wochen alt war, bedeutete man mir, dass es in der Natur längst von einem Habicht oder anderen Raubvogel, von einem Marder oder Iltis gefressen worden wäre. Was sollten wir mit ihm tun? Den Kleinen groß werden lassen zu einem elenden Leben? Mutter sagte, das könne man nicht mit ansehen, und sah Vater an. Vater, der sich in den Familienalltag gemeinhin nicht einmischte, verzog keine Miene, nur ich rannte aus der Küche. Nichts davon, was passieren sollte, wollte ich sehen. Doch dann trieben mich Angst und Neugier in den Garten. Neugier auf ihn, Vater, nicht auf den Tod des Tieres, das wir nur das Häschen nannten, obwohl Eustachius jedes Mal sagte, das sei falsch. Vater, wollte ich sehen, wie er den Kleinen erschlug. Ihm, Vater, schlich ich über die Terrasse mit dem noch nackten, winterschmutzigen Holztisch nach. Tulpen und Krokusse blühten. Aus der Buchenhecke spitzten frische Triebe. Selbst der noch kümmerliche, schneegedrückte Rasen sah grün aus. Er stand in der hinteren linken Gartenecke. Seine Hände waren leer, nur die 2 Ringe an der linken glänzten, der silberne sein eigener Ehering, der goldene der seines Vaters. Eustachius lehnte gegen die Steinmauer, mit der er die Längsseite des Gartens ausgestattet hatte, damit niemand hineinblickte und er nicht hinaus, und erbrach sich. Dann weinte er. Das Häschen lag einige Meter entfernt flach auf einem Stein. Es wirkte unverletzt. Nur, wie übermäßig lang es sich streckte, verriet, dass Vater rasch gehandelt hatte. Das Fell des Tieres glänzte heller und trotziger als jemals zuvor. Nun, im Auto, erinnerte ich mich daran, dass es mich erleichtert hatte, Vater an der Mauer lehnen und weinen zu sehen. Froh war ich geworden, froher als zuvor. In kräftigen Farben stand die Szene bis heute vor mir, und es schien mir, als wäre damals Vaters Schmerz zum ersten Mal so deutlich hervorgetreten. Zu spüren war er lange gewesen, ein dumpfes, unausgesprochenes Leiden, Vater schloss etwas in sich ein, hatte es fortgekapselt, tief und unerreichbar. Er war keine Person, die sich helfen ließ. Und da, als er an der Mauer lehnte und sich selbst nicht helfen konnte, machte sein Schmerz sich sichtbar, wie das Strickmuster eines umgedrehten Pullovers. Die Fäden über der Brust, wo die Farben wechseln, hingen lose heraus, und alle Nähte waren im Licht der grundlos heiteren Frühlingssonne ausgesetzt. Eustachius' Weinen wurde leiser, und in mir wuchs die Hoffnung, in Zukunft einen anderen, weicheren Vater zu haben, zugänglicher und weniger verschlossen. Einen fröhlichen Mann war der Schmerz doch hervorgebrochen und versickerte in der Erde. Ich wartete nicht ab, bis Vater sich erholte, sondern lief vor ihm ins Haus zurück, gespannt darauf, wie er beim Abendessen wäre. Er kam nicht an den Tisch, sagte durch die geschlossene Tür seines Arbeitszimmers, er habe keinen Appetit, und an seiner verstopften Stimme hörte ich, dass er noch immer weinte oder sich erkältet hatte. Ich fürchtete, dass er vergessen hatte, das Häschen zu begraben, dass es auf einem Stein lag, schutzlos allen Räubern preisgegeben. Und weil ich es selbst nicht wagte, noch einmal in den inzwischen dunklen Garten hinauszugehen, wurde ich wütend auf Vater. Das Häschen hatte mir gehört, und er hatte es erschlagen. Ich hatte geglaubt, dass er das für uns alle tat, und ich hätte stolz sein wollen auf ihn. Aber als ich ins Bett kroch, wusste ich mit einem Mal nicht mehr, ob er für oder gegen mich gehandelt hatte. Und erst später wurde mir klar, dass es sich für ihn um eine vollkommen andere Art von Kampf gehandelt haben musste. Einen Kampf mit etwas oder jemandem, den er vor Sandra, Mutter und mir aufs Sorgsamste verbarg. Am Morgen schlich ich in die feuchte, etwas modrige Mauerecke. Es gruselte mich. Hatte er das Häschen wirklich liegen lassen? Hatte ein Marder die kleine Leiche geholt? Fraßen Marder aß? Und weil ich mir das nicht weiter vorstellen wollte, suchte ich nach frischen Begräbnisspuren im Rasen. Auf den Komposthaufen hatte Vater das zarte Silberfell gewiss nicht geworfen. Fleisch lockte Ratten an. Und ich wühlte mit der alten Sandkistenschaufel, die ich in meinem Zimmer entdeckt hatte, in der Erde. Sie gab nach, feucht von Frühling und Tau. Die richtige Stelle war schwer zu finden. Kleine Zweige lagen im Rasen, und von der Hasel waren über Nacht schreckliche Kätzchen abgefallen. Sie sahen aus wie abgetrennte Hasenschwänzchen, silbern und weich. Mir war, als wüchsen sie ohne Unterlass in immer größeren Scharen aus dem Boden heraus, als kehre das tote Häschen in ihnen wieder und verhöhne uns. Die Schaufel fiel mir aus der Hand, und ich rannte ins Haus zurück. Am Tisch legte mir Mutter, als ich kein Bissen des Frühstücks hinunterbrachte, ihre eiskalten Finger auf die Stirn. Ines sagte, ich glühte. Hoffentlich hätten wir nicht auch noch Sandra angesteckt, die eine wichtige Schulaufgabe zu schreiben habe an diesem Morgen. Vater, sagte Ines, habe die Nacht über gekotzt, und jetzt sehe auch ich seltsam aus. Sie packte mich ins Bett, wo ich tatsächlich sofort einschlief, und am Nachmittag wachte ich nicht rechtzeitig auf und kotzte es voll. Eustachius war ins Institut gefahren, um mit seinen Affen zu arbeiten, wie immer, und ich wusste, dass ich keinen neuen Vater bekommen würde. Als er am Abend an mein Fieberlager kam, sah ich, dass er sein Gesicht erneut verschlossen hatte, auf schlimmere und undurchdringlichere Weise als zuvor. Sandra hatte ihre Lateinschulaufgabe geschrieben. Sie bekam später eine 1 darauf. Und ich hatte durch das Häschen, das keines war, etwas anderes gefunden. Oder es hatte mich gefunden. Er stammte wie das antike Rom aus der Vergangenheit, kam aus ihrer unverständlichen Tiefe auf uns, auch wenn es weniger lange zurücklag. Anders als beim Gallischen Krieg konnte man es nicht erklären. Keine Bilder sehen oder in Prüfungen darüber befragt werden. Man schrieb in diesem Land Schulaufgaben nur zu sichtbaren Wanderungen. Die verborgenen, unheimlichen musste man fühlen. Für dieses Fühlen hätte ich eine 1 erhalten. Ich, die kleine Idiotin, die Papa-Liebende. So nahe rückte es mir, so sehr nahm ich es auf.